Ja und nein. Also Frau sein schützt natürlich nicht vor Sexismus. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir das alle auch in uns haben und ich habe auch meine blinden Flecken. Wahrscheinlich alle. Und dann gibt es ja auch noch, es gibt ja nicht den Feminismus, ne, sondern es gibt ja einfach so viele Feminismen und auch so viele auch intersektionale Themen, die man eigentlich mitbedenken sollte. Und je nachdem, wie man sozialisiert wurde, ist das schwerer oder leichter zu sehen. Und deswegen habe ich natürlich das Thema auch ganz oft mit Frauen, und manchmal auch verbitterter, weil ich es dann, glaube ich, auch, ich verletzter davon bin, wenn es eine Frau ist, die das nicht versteht.
Tacheles Meets Rampenlicht, der Podcast, der das Scheinwerferlicht auf die echten Geschichten wirft. Große und kleine Bühnen, große und kleine Ideen und das, was wirklich dahinter steckt. Ich bin Sonja Gründemann und hier wird Tacheles geredet. Bereit? Na dann los! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tacheles Meets Rampenlicht. Ich habe heute eine Frau im Podcast, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Sie ist nicht nur wahnsinnig sympathisch, sondern meistens in Pink unterwegs, was mir auch sehr sympathisch ist. Und vor allen Dingen ist sie so ein Tausendsasser, wie ich es ja auch bin. Wobei ich bei ihr das Gefühl habe, sie ist noch mehr Tausendsasser als ich. Also, sie ist nicht nur eine wahnsinnig witzige Comedian, sondern sie ist auch Opernsängerin, sie ist Autorin und sie ist Preisträgerin. Sie ist eine U20-Preisträgerin im Poetry Slam. Da werde ich sie gleich nochmal fragen. Und vor allen Dingen ist sie eins, sie ist Feministin. Denn sie hat das nicht nur in ihrem Namen verwoben, sondern postet auch regelmäßig Dinge, die vielleicht nicht so, ja, ich sag mal, gerecht sind auf dieser Welt. Und darüber werden wir heute sprechen. Nicht nur über ihre aktuellen Programme, deren Titel alleine schon der Knaller sind, aber hört gleich selbst ein herzliches Willkommen an die wundervolle Fee Brembeck.
Danke für diese schöne Vorstellung. Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist, meine Liebe. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier zu haben. Und als erstes Mal, ich muss darauf kommen, weil das ist quasi dein letzter Post auf Instagram gewesen. Ich folge dir natürlich bei Instagram schon recht lange. Und zwar setzt du dich gerade für was wahnsinnig ein, für die Seenotrettung. Magst du kurz, bevor wir in die anderen Themen einsteigen, und erzählen, wie es dazu kommt?
Ja, gerne. Also das liegt mir nämlich tatsächlich am Herzen. Ich habe, wie wahrscheinlich ganz viele Leute, gerade das Gefühl, es passiert so viel Schlimmes auf der Welt und bei ganz vielen Krisen ist man wahnsinnig machtlos. Und mir tut es gar nicht gut. Also ich habe immer das Gefühl, ich möchte doch was tun. Und das geht ja vielen Leuten so, dass sie dann immer fragen, okay, das ist schlimm, aber was können wir jetzt tun? Und ich finde es total toll, wenn man irgendwo Anknüpfungspunkte hat. Und bei der Seenotrettung, so schrecklich das auch ist, weil es wirklich so ist, dass einfach jeden Tag im Mittelmeer Menschen ertrinken und letztes Jahr über 31.000 Menschen deswegen gestorben sind. Das ist ja eine unglaubliche Zahl auch. Gibt es aber einfach Möglichkeiten für uns als Zivilgesellschaft aktiv zu werden und natürlich auch politisch. Aber ganz konkret habe ich jetzt gerade kooperiert mit der Seenotrettung Sara. Das ist ein neues ziviles Seenotrettungsschiff, die super schnell sind. Das ist eine ehemalige Luxusjacht. Also die haben Platz für 100 Überlebende, und können einfach dieses Feld von NGOs ergänzen, denen halt immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Und dadurch werden einfach aktiv Menschenleben gerettet. Und ich finde das eine total gute Sache. Und man kann da einfach mithelfen, indem man entweder Geld spendet, um die operativen Kosten zu decken, oder die auch einfach bekannter macht, damit es vielleicht zu Leuten kommt, die Geld übrig haben.
Ja.
Natürlich auch, weil das eine politische Implikation hat. Also ich glaube, auf Dauer kann man dann auch was ändern.
Ja, voll schön. Also mir war das jetzt irgendwie wichtig, weil ich gesehen habe, wie sehr du dafür brennst und du hast ja auch mal ausgerechnet, was kostet es eigentlich, einmal vielleicht essen zu gehen und dafür könnte man, ich glaube, du kannst eigentlich schon, wenn du zwei Kaffee trinkst, fast ne, am Tag, das im Monat. Also ich meine, wie oft rennen die Leute irgendwie zu den großen Marken und holen sich da einen Kaffee und wenn sie da zweimal im Monat drauf verzichten und dafür was für die Seenotrettung tun, ist das schon vielen geholfen.
Ja, ich glaube auch, wenn man das irgendwie kann, ich weiß natürlich auch, das können nicht alle,
Ja.
das, aber ja, ich glaube, das hilft da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, wo kann ich vielleicht tatsächlich auf was verzichten, was mein Leben jetzt nicht so viel reicher macht, dass ich nicht drauf verzichten kann. Und dafür ja wirklich, und das ist ja keine Milchmädchenrechnung, sondern es stimmt ja wirklich, man rettet aktiv Menschenleben.
Ja, und es ist, du hast das Mittelmeer eben angesprochen und wir dürfen nicht vergessen, das Mittelmeer ist das eine Thema, aber ich erinnere mich an den Fall neulich vor Amrum. Da sind doch Wattwanderer in Seenot geraten und man darf immer nicht vergessen, die Seenotrettung ist alles Ehrenamt, ne? Also das sind viele, die da wirklich ehrenamtlich arbeiten und die leben von Spenden. Ja. Also ist ganz wichtig. Super, haben wir das schon als, ich will es gar nicht als Werbeblock betiteln, weil das ist einfach eine wesentliche und, wie du sagst, lebensrettende Aufgabe. Und jetzt kommen wir mal rüber, nicht nur zu deinem wunderschönen Namen, den ich ja wirklich liebe. Also ich finde, Fee genannt zu werden, ist schon ein Geschenk der Eltern, so empfinde ich es zumindest. Und du hast es natürlich wundervoll eingebaut in deinen Namen und damit in das Thema Feministin. Wie ist es denn dazu gekommen? Also sowohl deine Bücher als auch deine Programme gehen ja in die Richtung. Wie ist das denn entstanden?
Finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil das natürlich voll der Werdeprozess ist. Das wirst du auch kennen, wahrscheinlich auch viele, die zuhören. Aber ich glaube schon relativ früh, dafür, dass ja damals irgendwie die Medien teilweise gar nicht so weit, das muss man auch sagen. Also jetzt, wenn ich in Schulen gehe, dann sehe ich schon, da sind in der 7. Klasse, die sind total woke, um mal das Wort zu benutzen. Also die kennen sich aus, die haben eine feministische Vorbildung, die gendern manchmal von sich aus einfach so, die haben total, also die wissen irgendwie, was abgeht, die haben auch Vorbilder, die FeministInnen sind. Und das war, als ich so jung war, nicht so weit verbreitet. Und ich glaube, dafür habe ich schon relativ früh verstanden, dass ganz vieles einfach ungerecht ist, so in der Geschlechterverteilung. Und das hat mich dann zunehmend, und ich muss auch sagen, durch viele Erfahrungen, die ich selbst machen musste als Frau in dieser Welt, die einfach sehr schlimm waren und sehr ungerecht waren, zur Feministin gemacht. Und als ich dann auch noch mitbekommen habe, dass das gar nicht so ein cooler Stand ist und dass man dafür auch noch angefeindet wird, wenn man sich schon für was einsetzt, wo man eh schon Nachteile hat, dann hat mich das so zusätzlich bestärkt und ich dachte, nee, jetzt muss ich total damit rausgehen und das ist auch ein bisschen neben dem künstlerischen Drang, was auf die Bühne zu bringen, ist das schon auch irgendwie mein größter Motor und was mir mit am wichtigsten ist, auf die Bühne zu stellen und warum ich auch überhaupt so stark in den Humor reingegangen bin, weil das das Mittel ist, um Leuten ernste Themen auch nahe zu bringen.
Ja, und du hast ja zu dem Humor, kommen wir gleich noch, wobei der Humor findet sich natürlich auch in deinen Büchern wieder. Und dein aktuellstes Buch heißt ja auch, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann. Das ist ja auch ziemlich provokativ, muss man sagen. Wie sind denn da die Reaktionen drauf? Und wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Ja, die Reaktionen sind super unterschiedlich. Und tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass speziell Männer sagen, nee, da fühlen sie sich angegriffen davon. Also ich, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen, aber ich weiß auch Geschichten, wo das Rezensenten auf dem Tisch hatten und dann gesagt haben, nee, ich lass mich doch nicht beleidigen und schreibe auch noch eine Kritik drüber. Was natürlich wahnsinnig humorlos ist, das muss man schon sagen, weil es ganz klar ein augenzwinkernder Titel, das wird auch mehrfach aufgelöst in dem Buch, also es ist jetzt gar nicht, es ist jetzt gar keine Kampfansage an Männer. Also das wäre ja auch Quatsch, das will ich ja auch überhaupt nicht. Aber ja, es geht natürlich schon darum, dass wenn wir ein Gespräch auf Augenhöhe führen wollen, und das sollte ja unser aller Ziel sein, aber eine Person die ganze Zeit redet, und das ist so runtergebrochen im Moment eben der weiße, schon erfolgreiche, eher reichere Cis-Mann, dann kann man auch kein Gespräch führen. Deswegen muss der erstmal die Klappe halten, böse gesagt, damit wir überhaupt anfangen können, miteinander zu sprechen. Und das erkläre ich und wirklich so humorvoll, wie ich irgendwie kann bei dem Thema und auch auf alle möglichen Kampfplätze und Gebiete, die das irgendwie betrifft, das Mansplaining, bezogen. Und deswegen finde ich eigentlich schöner, wenn die Reaktion dann kommt, ich war erst ein bisschen abgeschreckt vom Titel, aber ich habe es gelesen und jetzt verstehe ich es. Also das ist meine liebste Reaktion. Und manche finden es einfach cool und witzig. Vor allen Dingen muss man natürlich sagen, Flinterpersonen, die vielleicht öfter schon mal gedacht haben, bitte halt jetzt die Klappe. Sehr verstanden vom Titel.
Ja, cool. Und ich muss aber auch sagen, geht's dir nur so, dass nur Männer, wir kommen gleich nochmal auf einen Fall, den wir eben schon im Vorgespräch kurz hatten, den du auch in den sozialen Medien in Anführungsstrichen verbreitet hast und auch da viele Reaktionen drauf bekommen hast. Geht's dir auch so, dass du manchmal das Thema mit Frauen hast? Also, dass es nicht nur die Männer sind, sondern, also ich persönlich hatte neulich eine Pressereaktion, da habe ich gedacht, in was für einem Stück war die denn eigentlich? Und es war eine Frau, die das geschrieben hat und ich dachte, hä? Also, aber sie war bis zum Schluss da, weil sie schrieb dann wenigstens, der Applaus war und Fußgetrampel und so. Und da habe ich gedacht, ah, okay, sie war doch bis zum Schluss da. Und da kommt ja noch was Positives. Aber erstmal war ich ein bisschen erschrocken über diesen Artikel. Also geht's dir auch manchmal so, dass es nicht nur die Männer sind, sondern auch durchaus Frauen, die quasi Mansplaining betreiben, wenn du weißt, was ich meine.
Ja und nein. Also Frau sein schützt natürlich nicht vor Sexismus. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir das alle auch in uns haben und ich habe auch meine blinden Flecken. Wahrscheinlich alle. Und dann gibt es ja auch noch, es gibt ja nicht den Feminismus, ne, sondern es gibt ja einfach so viele Feminismen und auch so viele auch intersektionale Themen, die man eigentlich mitbedenken sollte. Und je nachdem, wie man sozialisiert wurde, ist das schwerer oder leichter zu sehen. Und deswegen habe ich natürlich das Thema auch ganz oft mit Frauen und manchmal auch verbitterter, weil ich dann, glaube ich, auch ich verletzter davon bin, wenn das eine Frau ist, die das nicht versteht.
Ja.
Sind wir auch untereinander tatsächlich härter, selbst im Feminismus noch. Mhm. Allerdings würde ich sagen, Mansplaining können die, so nervig die manchmal sein mögen, nicht betreiben, weil das einfach eine Systemfrage ist und in dem System sind wir nicht diejenigen mit der Macht. Selbst wenn einzelne Frauen die Macht haben, sind sie trotzdem strukturell immer noch benachteiligt als Frauen. Und deswegen können sie sowas Systemisches gar nicht machen, weil das was Strukturelles ist, was Größeres.
Ja, super spannend und vor allen Dingen super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, Feminismus ist ja mittlerweile leider auch ein Wort, was nicht immer positiv konnotiert ist. Und da kann man immer nur sagen, ja, aber es ist eben noch ein strukturelles Problem. Es ist einfach noch nicht beseitigt. Jetzt habe ich es eben schon kurz angesprochen. Du hast neulich einen Artikel geteilt und auch kommentiert zu einer Kollegin. Du bist ja eben nicht nur in Anführungsstrichen Sängerin, sondern du bist ja sogar ausgebildete und studierte Opernsängerin. Also du hast Theologie studiert, du hast Pädagogik studiert und du hast Operngesang studiert. Wahnsinn. Also mein erster Gesangslehrer hat immer gesagt, studieren Sie Operngesang. Und ich bin halt eher im Rock-Pop-Bereich unterwegs. Ja, ich finde Operngesang wahnsinnig. Also ich habe immer noch Gesangsunterricht zur Zahnreinigung meiner Stimmbänder. Aber Operngesang ist ja wirklich, für mich ist das die Grundlage von allem. Aber Operngesang zu studieren, da ziehe ich einfach wahnsinnig den Hut davor. Und die Opernszene ist ja auch eine harte Szene, muss man mal sagen. Ja, ist ja auch wirklich, du musst sehr auf dich achten und so weiter. Du warst ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche bei einem Gesangswettbewerb, glaube ich, wieder wahnsinnig viel Vorbereitung und so weiter. Und jetzt hat eine Kollegin von dir eine Oper gesungen und hat dafür einen Artikel bekommen in der Zeitung. Ich meine, Presse ist super überhaupt zu haben, aber da ging es eigentlich gar nicht um den Gesang, oder?
Ja, zumindest nur am Rand. Also die Rezension steigt schon damit ein. Ich glaube, wir können das sagen, es geht um Friederike Meinke. Das ist also eine wirklich auch preisbehangene Sopranistin, muss man echt sagen. Also die hat schon ganz tolle Titel abgeräumt und singt eben auch viele Hauptrollen, jetzt gerade an der MUKO in Leipzig. Also es ist unbestreitbar, dass sie das wahnsinnig gut macht. Und zwar wirklich wahnsinnig gut, also auch exzellent. Und das bestreitet der Rezensent auch nicht. Mhm. Also er vergleicht sie sogar mit einer ganz berühmten Opernsängerin aus vergangenen Tagen und sagt es auch, dass es ganz, ganz großartig ist. Aber dann passiert in dieser Rezension ziemlich schnell was, wo man eigentlich denken müsste, dass das 2025 nicht mehr passieren darf. Weil er dann auch nicht sich zu sehr auf die Inszenierung bezieht. An anderer Stelle macht er das, sondern im Prinzip Friederike dafür kritisiert, dass sie mehrgewichtig ist und dass die Regie und die Kostümabteilung entschieden hat, das nicht zu verstecken, sondern ihr, die übrigens auch eine Bombe auf der Bühne ist. Ich habe die schon erlebt, das ist eine Granate. Also die hat eine Wahnsinnspräsenz einfach. Die sieht wunderschön aus. Also das hat auch eine, ich hoffe, das ist als Kollegin okay, das zu sagen. Das hat auch eine Sexiness.
Ich finde das total in Ordnung. Für mich ist das positiv belegt, muss ich sagen.
Also die Wertungen insgesamt finde ich immer so. Aber ich glaube, an der Stelle einfach auch mal dem entgegenstellen. Und das ist auch sicher kein nur subjektiver Eindruck, weil auch das natürlich für ihren Erfolg spricht, dass sie sich einfach auch auf der Bühne sehr gut bewegen kann, dass sie sehr gut spielen kann. Das reißt er alles ein und sagt wirklich in verachtungsvollen Worten was zu ihrem Körper. Und das ist einfach, also Bodyshaming 101, so wirklich, wie man es auf gar keinen Fall machen darf. Kritisiert sie für die Kostümauswahl, scheint die auch gar nicht verstanden zu haben. Also da sind so auf dem Kostüm, das ist ein ganz hautenges Trikot und da sind Brüste aufgemalt und er scheint es auch gar nicht verstanden zu haben, dass die aufgemalt sind und spricht von ihrer unansehnlichen Weiblichkeit und das ist wirklich, es tut weh, das zu lesen. Und sollte nicht passieren. Und wenn es schon passiert, was wirklich gar nicht geht, und dann wird man darauf aufmerksam gemacht, dann sollte wenigstens die Redaktion sagen, um Gottes Willen, es tut uns aber sehr, sehr leid. Ja. Da wird ein Gespräch führen, das nehmen wir natürlich sofort runter. Und auch, dass das nicht passiert, sondern die Redaktion hat sich total hinter den Rezensenten gestellt, hat gesagt, es ist doch sein subjektiver Eindruck, damit muss man leben. Wer die Hitze nicht aushält, soll nicht in die Küche gehen und so. Also ganz, wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch er hat nochmal nachgeschossen und steht nach wie vor zu diesen ja verachtungsvollen, herabwürdigenden Worten, die noch dazu in so einer Rezension überhaupt nichts verloren haben.
Mhm. Ja, ich finde es ganz schlimm. Ich habe den Artikel eben gelesen und habe gedacht, das gibt's ja nicht, und fand es großartig, dass du das auch aufgegriffen hast und darauf eingegangen bist. Weil ich finde, der Fokus geht einfach verloren von dem, worum es wirklich geht. Ne? Ja. Also, und wie du sagst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's so, du kannst noch so viele positive Kritik haben, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn einer um die Ecke kommt und sagt was Negatives, ist doch die ganze positive Kritik, ich weiß, es sollte so nicht sein, aber ich bin da auch nicht frei von, ist doch die ganze positive Kritik erstmal beschädigt, zumindest, würde ich sagen. Also so geht's mir zumindest.
So, ja, also wir merken uns das leider immer ein bisschen tiefer als das ganze Gute. Auf eine Art ist es vielleicht auch gut, dann heben wir alle nicht zu sehr ab. Aber gerade so natürlich als Künstlerin, und das ja kennst du genau wie ich, ne? Man steht eben da, man gibt doch, auch wenn man Bühnenfigur ist, extrem viel von der eigenen Seele. Ja, das hat unglaublich viel mit uns zu tun. Auch beim Singen ist ja dieser Körper auch das Instrument. Also wir können uns gar nicht komplett abgrenzen. Wir spielen ja mit allem, was wir sind und haben. Und als Kabarettistin geht es mir ehrlich gesagt genauso. Also das ist auch nicht alles, was ich sage, würde ich privat so sagen. Also natürlich nicht, ne? Und natürlich ist es kuratiert. Und trotzdem bin ich auf der Bühne und stehe da mit allem, was ich bin und habe. Und da trifft Kritik unglaublich tief. Wenn die dann noch persönlich ist und eigentlich, also und auch so unfair.
Ja, das, absolut.
Das ist ganz schlimm und das ist natürlich auch ein strukturelles Problem. Und deswegen fand ich das eben auch wichtig, das so ein bisschen größer zu machen, in Absprache mit der Kollegin, aber trotzdem, also das auch aufzugreifen, weil ich schon auch weiß, es gibt diese Kritiken natürlich über Männer, aber es gibt sie deutlich seltener und es ist deutlich häufiger so, dass es männliche Rezensenten sind, die über weibliche Protagonistinnen so schlimme Sachen schreiben und auch einfach sich nur auf Kleidungsstil und Schminkstil und Körper konzentrieren und sich selbst, und auch das ist Mansplaining, ne, in so eine Position bringen, dass sie das bewerten dürfen. Also er darf bewerten, was dem Publikum zumutbar ist und was ansehnliche Weiblichkeit ist und was ist unansehnliche Weiblichkeit. Und das ist dann, also klar, er schreibt es subjektiv hin, aber damit steht es in der Kritik und das ist ja auch kein, mir hat das nicht gefallen, sondern es ist, das können wir dem Publikum nicht zumuten, ich entscheide das.
Ja, das finde ich nochmal was ganz Wichtiges, was du eben gesagt hast, ne? Dass er nicht sagt, mir hat es nicht gefallen, also so eine Ich-Botschaft sendet, sondern dass er sagt, das geht nicht. Ich habe das immer ganz oft, ich hatte das gerade letzte Woche im Workshop, dass ich gesagt habe, Leute, wenn ihr Feedback gebt, sagt bitte ich und nicht Mann, weil das ist dieser kleine, feine Unterschied, den viele nicht verstehen. Dass wenn sie Mann sagen, man kann das nicht angucken, wieso? Also du weißt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, ob ich das angucken kann. Also vielleicht finde ich das so, wie ich greife nochmal das Wort auf, was du eben gesagt hast, vielleicht finde ich das ja total sexy. Und nur weil du das nicht findest, heißt das nicht, dass die ganze Welt das nicht tut. Also super spannendes Thema und super wichtig vor allen Dingen. Du hast aktuell zwei Programme, mit denen du noch unterwegs bist, ne? Du hast eben gesagt, dein Kabarettprogramm, weil du bist ja eben nicht nur in Anführungsstrichen Sängerin. Du machst Poetry Slam oder bist da U20 Siegerin gewesen. Du bist nämlich auch preisbehangen. Das finde ich den Hammer. Also nicht nur die Kollegin, über die du eben gesprochen hast, sondern du hast so viele Preise gewonnen, die konnte ich mir einfach nicht merken. Die können die aber alle bei Fee auf der Seite nachlesen. Ich habe gedacht, ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Es sind aber einige. Und du bist mit deinen, deswegen, ich gucke hier manchmal nach rechts, nicht, dass du irritiert bist, weil ich natürlich hier nochmal ein bisschen meinen Spickzettel habe. Du bist aktuell mit zwei Programmen unterwegs. Das eine ist, erklär's mir, als wäre ich eine Frau. Das finde ich schon total witzig. Magst du dazu nochmal kurz was sagen? Dann kommen wir noch zu deinem anderen Titel, der mich natürlich auch anspricht, weil ich bin ja schon ein paar Jährchen älter als du. Da hat das was mit dem Alter zu tun. Aber erstmal das Thema, erklär es mir, als wäre ich eine Frau. Das finde ich ja auch schon sehr schön provokativ.
Ja, danke. Das war tatsächlich auch als Titel für das Buch im Rennen. Und dann habe ich gedacht, ach, warum kriege ich nicht beides?
Sehr gut.
Ja, habe ja da auch ein gutes Management im Rücken, die dann auch auf so gute Tricks kommen.
Sehr cool.
Beides, das ist schön. Und das ist auch ein bisschen die Grundlage. Also Mansplaining hat auch in dem Programm viel Raum und ist so ein bisschen der Aufhänger auch, weil es halt leider wirklich alle kennen, dass egal, was man macht, als Frau vor allen Dingen, ne, dann auch noch als junge Frau vielleicht, da kommt ein Thorsten um die Ecke und weiß es besser. Und es ist einfach anstrengend. Und ich weiß, also auch als ich das Buch geschrieben habe, ich habe ja mit so vielen Leuten dann gesprochen und oft muss man natürlich das Wort erklären. Mansplaining ist nicht so bekannt als Wort, wird es immer mehr, aber kann man, gerade in der älteren Generation muss man dann öfter mal sagen, was das eigentlich ist. Aber egal.
Erklär es doch nochmal kurz bitte, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht wirklich nicht kennen oder nur mal gehört haben, damit sie auch wirklich, du hast es eben schon mit strukturell auch angesprochen, wirklich die, weil es heißt ja nicht nur, es heißt ja nicht, wir machen uns jetzt lustig über die Männer, mal platt gesagt.
Genau, gar nicht sogar.
Eben, also genau.
Davon tatsächlich profitieren. Ich glaube, sie bekommen deswegen ganz viele Perspektiven nicht. Also bei Mansplaining geht es darum, dass meistens ein Mann, meistens einer Frau oder einer in irgendeiner Weise weiblich gelesenen Person etwas erklärt, was sie aufgrund ihrer Expertise oder Lebenserfahrung genauso gut oder sogar besser weiß. Und das ist auch wichtig, dass das innerhalb eines Machtgefälles passiert, was natürlich beim Mann-Frau irgendwie eh schon gegeben ist in der Gesellschaft, in der wir leben. Da kommen aber oft noch andere Punkte dazu und so ein bisschen auch auf eine Art und Weise, die von oben herab eben herablassend, arrogant ist und ein bisschen so tut, als wäre die andere Person, der man gerade was erklärt, also blöd oder völlig lebensunerfahren oder auch einfach, egal ob die das studiert hat, ob die da einen Doktortitel drin hat. Er hat sich jetzt gerade 3 Minuten damit auseinandergesetzt, deswegen ist sein Tipp wahnsinnig wertvoll. Also es hat natürlich auch mit Selbstbewusstsein zu tun, was ja auch was Antrainiertes und Anerzogenes ist. Und es findet eben nicht nur im Kleinen statt und da kann das nervig sein, aber da kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen. Ne? Also auch mir und meinem Mann passiert es, ja. Dass wir in Strukturen rutschen und dass dann auch sowas passiert. Und ich sage, Moment mal, hast du mir das jetzt gerade erklärt? Weißt du, dass ich studiert habe? Und dann können wir drüber lachen oder uns drüber streiten oder wie auch immer. Also das finde ich jetzt gar nicht, also es ist natürlich auch ein Problem, aber das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Aber wenn wir das im Kleinen jeden Tag einüben, und das habe ich versucht, im Buch auf jeden Fall mit ganz vielen Fakten zu belegen und im Programm versuche ich das mit anekdotischen Witzen deutlich zu machen, also mehr Show als Tell. Und ich hoffe, es funktioniert ganz gut, dass es eben im Großen dann leider auch so ist. Und dann kommt es wirklich zu struktureller Ungerechtigkeit. Und das bezieht sich auf alle Bereiche. Also sei das jetzt der Mythos vom Mutterinstinkt, den es irgendwie gar nicht gibt, was sich aber Rousseau, ein Mann, der seine eigenen Kinder weggegeben hat, als sie noch Säuglinge waren, hat er sich ausgedacht, dass er jetzt Experte für Erziehung ist und hat einen Ratgeber an Mütter geschrieben. Und bis heute kommen wir da nicht davon weg und denken das, ne? Und haben das immer noch in der Gesellschaft verankert, was dieser Typ sich ausgedacht hat, zusammen mit anderen Typen, muss man auch sagen. Aber das ist Mansplaining im ganz Großen. Das passiert in der Politik, das passiert in der Gesetzgebung. Beispielsweise wie das Sexualstrafrecht zustande gekommen ist, auch wie es heute noch praktiziert wird. Und das hat dann ganz, ganz ernste Konsequenzen, die super groß sind. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass wir da drauf schauen. Und dafür ist natürlich cool, ein Kabarettprogramm zu haben.
Ja, absolut.
Ja, da kann ich, und da habe ich lange dran rumprobiert, bis ich das raus hatte, auf welche Art und Weise ich das machen muss, damit es auch ankommt und eben nicht als Angriff gelesen wird. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass an guten Abenden sitzt da genau der Thorsten in der ersten Reihe und ich kriege ihn aber da, wo er dann mit mir zusammen lachen kann und sich vielleicht sogar auch irgendwie ertappt fühlen kann und ich gebe auch selber zu, wo ich in ein ähnliches Verhalten vielleicht falle und dann können wir das zusammen machen und aus dem Lachen kann dann hoffentlich im besten Fall eine gesellschaftliche Transformation entstehen und das finde ich halt immer das Spannende an so, also irgendwie an der Arbeit mit Humor generell.
Total, das heißt, ist es denn so, dass viele Männer angesprochen sind durch dieses Erklär's mir, als wäre ich eine Frau. Also ich habe ja typisch Frau, da sind auch manchmal Männer drin, ne? Oder auch in Jetzt mal Tacheles, da gehe ich natürlich auch sehr auf dieses Selbstoptimierungsthema, aber es sind trotzdem Männer drin und die lachen dann auch mit. Ist es so, dass ich vielleicht, ich kann mir sogar vorstellen, durch Erklär's mir, als wäre ich eine Frau, fühlen sich manche Männer wirklich provoziert, extra reinzugehen. Ich weiß nicht, wie ist so dein Publikumsgefälle?
Ja, es sind schon mehr Frauen, was ich persönlich auch ganz gut finde. In vielen anderen Bereichen sind es ja nicht mehr Frauen und dann finde ich, dann dürfen die doch bei mir sein und sich wohlfühlen. Also das ist auch wichtig, dass man auch eben Humor macht für Leute, die sich sonst vielleicht unverstanden fühlen. Ja. Die bringen natürlich oft Männer mit. Das sage ich ganz viel. Gerade in so.
Du das auch immer? Ich frage das ja manchmal. Wer ist freiwillig hier und wer ist mitgeschleppt worden, ne? Gerade bei typisch Frauen.
Oder man kriegt ja dann auch irgendwie so ein Gefühl dafür oder kriegt Rückmeldungen auch.
Ja.
Natürlich oft so und gerade ganz klassisches Kabarettpublikum, vielleicht auch in eher dörflichen Gegenden. Da, ich weiß es nicht, ob der Titel egal ist, ist ja wahrscheinlich nicht, aber es ist dann schon auch so, da ist was los, da gehen wir hin, wir sind Theaterpublikum, das machen wir jetzt. Ja. Das ist schon genau die Zielgruppe, die ich auch erwischen möchte.
Ja, super.
Dann kommen die und ja, ich habe auch männliche Fans zum Glück.
Ja, Gott sei Dank, ja.
Oh, total, also die auch alleine oder mit Freunden kommen.
Ja, cool.
Ja, also das finde ich wichtig, weil wenn es jetzt, glaube ich, nur feministisch vorgebildete junge linke Frauen wären und Queers, so dann glaube ich, also dann müsste ich ein anderes Programm schreiben. Das hat auch seine Berechtigung, das ist auch cool und ich finde auch, da müssen wir mehr noch hinkommen, nicht immer nur an den männlichen Blick zu denken, den wir sowieso gesellschaftlich die ganze Zeit haben. Und da sind auch in meinen Programmen immer Witze dabei, die vor allen Dingen für diese Zielgruppe sind. Aber ich möchte schon auch mein reales Publikum immer mitdenken und genau da kann ich ja auch überhaupt noch was anstoßen. Und das finde ich echt cool. Also gerade nach so Programmen, wenn ich ins Gespräch komme, was ich voll gerne mache, und auch nach Lesungen, ne? Und wenn dann Leute kommen, die wirklich auch sagen und zugeben, dass sie den Titel anders verstanden haben, zum Beispiel. oder dass sie vielleicht sich nicht so sicher waren und mit Feminismus haben sie ja eigentlich nicht so viel am Hut. Und dann habe ich ihnen einen Impuls geben können oder wir können über was diskutieren. Ich kann auch noch was mitnehmen. Das finde ich tatsächlich so mit das Allercoolste an dem Beruf.
Wollte ich gerade sagen, das ist halt so toll, weil manchmal wird's ja missverstanden, ne? Dieses Comedy oder Kabarett, also ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, es ist ja, ich glaube, bei dir ist es so eine Mischform zwischen Comedy und Kabarett, ne? Weil du ja schon auch wirklich die politischen Sachen, ich streife dir ja immer nur so ein bisschen, aber du bist da ja wirklich eben mit dem feministischen Anteil auch wirklich politisch unterwegs. Aber wenn die Leute, mir ist es auch wichtig, dass die Leute rausgehen und nicht nur sagen, oh ja, das war jetzt ein netter Abend, sondern sie haben wirklich einen Denkanstoß, mit dem sie nach draußen gehen. Ne? Das finde ich richtig cool. Und jetzt hast du nämlich ein neues Programm, mit dem du erst Premiere hattest, im Dezember letztes Jahr. Und das heißt, komm du erstmal aus meinem Alter. Da musste ich sehr schmunzeln, als ich diesen Titel gelesen habe, weil du ja wirklich einige Jährchen jünger bist als ich. Und ich dachte, oh Gott, sie ist doch noch so jung. Aber sie sagt schon, komm erstmal aus meinem Alter. Wie geht's mir da überhaupt erst? Aber um mich geht's nicht. Wie bist du auf diesen Titel gekommen?
Na, es geht schon auch um dich.
Genau. Okay. Let's talk.
Ja, auch das war tatsächlich so. Ich habe natürlich überlegt, ne, was will ich in diesem neuen Programm machen, wie will ich mich positionieren und also, dass es wieder feministisch wird, stand irgendwie außer Frage. Ich glaube, ich könnte gar kein Programm machen, was nicht feministisch ist. Und wie explizit oder nicht, also das ist ja dann immer Diskussionsfragen und ehrlich gesagt hat es auch mit der Stimmung im Raum zu tun und wie die Leute das aufnehmen, ob sie das so wahrnehmen oder nicht. Ja, also das geschrieben ist es auf jeden Fall so und meine Haltung ist, glaube ich, auch ganz schön klar. Ja, und ich habe so gemerkt, was mich mit am meisten rumtreibt, ist, wie sehr die Gesellschaft sich spaltet und irgendwie auch die Frage, wie arg ich da vielleicht dazu beitrage oder wo ich im Gegenteil eben Brücken baue und in Gespräche reinkomme. Und ich habe schon das Gefühl, dass es einen ganz, ganz großen Gesellschaftsclash gibt, der sich so an diesen Generationen festmacht. Mhm. Also natürlich ist das auch nicht einheitlich, ne? Es ist ja nicht so, dass alle Menschen ab 50 die gleiche Meinung haben, zum Glück, und auch nicht alle Menschen unter 30 haben die gleiche Meinung. Aber es gibt natürlich Tendenzen, die ja auch nachweisbar sind. Und ich glaube schon, dass es da auch ja ganz viele Dinge gibt, über die wir tatsächlich nicht mehr ins Gespräch kommen, weil wir uns so stark auseinanderentwickelt haben und auch so stark immer in unsere Gruppen, auch durch Social Media, glaube ich, hineingerufen haben und uns gegenseitig bestärkt haben, was auch wichtig ist, aber was, glaube ich, in ganz vielen Punkten dazu geführt hat, dass wir gar nicht mehr so richtig miteinander reden können, auch teilweise die Sprache der jeweils anderen Generation nicht mehr verstehen. Und da geht es jetzt nicht nur um so Jugendsprachwörter, obwohl ich die natürlich auch mit verwurste, weil das ist schon, also
ja, schon ewiges Thema. Witzig. Ja.
Und ist ja auch, weil das gab es ja auch immer schon. Also ich habe dann auch gesagt, wo ich dann anfange, Mittelhochdeutsch zu sprechen, weil auch das kommt uns heute nicht vor wie eine Sprache, die wir eigentlich sprechen.
Ja,
ja, aber ich glaube, es geht auch um viele Begriffe, die sich mittlerweile anders gefüllt haben, um viele Haltungen, die wir nicht nachvollziehen können, weil wir es vielleicht gar nicht erlebt haben und von einer ganz anderen Seite kommen. Und das hat mich so umgetrieben, dass ich dachte, darüber möchte ich eigentlich gerne ein Programm machen, in dem da im besten Fall tatsächlich was passiert, in dem ich auch wirklich nicht nur so pressetextmäßig, selbstironisch nimmt sie auch ihre eigene Generation als Korn, das ist ja was, also, sondern wo ich
Klassiker.
Ja, also wirklich auch hingucke und auch denke, okay, was, also ich bin ja Teil meiner Generation und ich bin es ja auch, ehrlich gesagt, ganz gerne. Also ich bin auch Fan von dem, was Leute in meinem Alter machen. Und natürlich finde ich das gut, wenn wir progressiv sind und was die ganz jungen Leute so vorantreiben. Und das macht mich stolz auch. Und gleichzeitig muss ich ja auch sehen, was schreckt eben vielleicht Menschen, die älter sind, daran ab. Und wie können wir uns da gegenseitig wieder abholen und was können wir vielleicht auch voneinander lernen? Und das war so wieder der große gesellschaftlich-intellektuelle Überbau für ein Programm, was, glaube ich, aber auch echt ziemlich lustig geworden ist. Also jedenfalls haben wir immer eine Menge Spaß, wenn ich spiele.
Ja, voll cool. Ich finde, das ist das Wichtigste, dass ich sage ja immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Wenn du Bock drauf hast, dann kann sich's ja auch nur übertragen. Und dass du Bock hast, habe ich ja schon mal erleben dürfen. Ich durfte dich ja schon mal live auf der Bühne erleben, wenn ich mich recht erinnere. Und du bist am Ende in einen Spagat gegangen. Erinnere ich das richtig?
Ja, das habe ich gemacht.
Das hast du wirklich. Und dann hast du es ja später auch im Fernsehen. Also die Frau ist auch aus dem Fernsehen bekannt, das muss man mal sagen. Du warst ja schon in allen möglichen Shows, bei Olaf Schubert, bei Ladies Night natürlich, rauf und runter in unterschiedlichen Comedy-Formaten. Und nach Corona hast du, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, vor Corona bin ich noch in den Spagat gekommen, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Habe ich das recht in Erinnerung?
Ja.
Da musste ich sehr lachen. Und du hast dabei noch das hohe C gesungen, oder?
CH, irgendwie sowas, ja.
Irgendwie sowas in die Richtung, ja genau, auch das noch.
Ja, ja, ich muss ganz, ganz ehrlich jetzt hier gestehen, ich weiß dann nicht, wer bis hierhin hört den Podcast, aber dann ist das jetzt die Geheiminfo. Also so ganz, ganz den perfekten Spagat bis runter konnte ich auch vor Corona nicht. Aber es war dann eine willkommene Ausrede, auch nicht mehr so weit runter zu trainieren, weil ich auch sagen muss, ich habe so einen krassen Ehrgeiz in vielen Sachen. Und auch das war so eine fixe Idee. Ich dachte, das wäre doch cool, wenn ich das da am Ende bei der Arie dann mache. Das muss dann irgendwie sein. Und dann habe ich auch irgendwie gedacht, wie lange braucht man, um so einen Spagat zu lernen? Naja, ich habe jetzt 2 Monate bis zum nächsten Auftritt.
Oh, das ist ja krass.
Und das geht natürlich nicht und ist auch gar nicht gesund. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mir am Anfang, als ich das noch so unbedingt wollte, dass der möglichst tief runtergeht, habe ich echt mir mehrfach auch dann so ein bisschen sowas gezerrt, weil ich mich da nicht gut genug aufgewärmt hatte. Und das ist ja wirklich, also sollte nicht Sinn der Sache sein, vor allen Dingen, weil man jeden Abend spielt und eigentlich schon dann Schmerzen hat, während man so, also das, genau, bin ich ganz froh, dass ich das dann auch vermieden habe und jetzt einfach sage, hey, früher konnte ich den.
Ja, mega. Und ich möchte noch mal ein Stück zurückgehen, weil wir gerade quasi auch so ein bisschen von hinten oder von der früheren Zeit gekommen sind. Du bist ja im Poetry Slam eigentlich gestartet oder hast ja im Poetry Slam gestartet und hast dann deine Studien daneben beigemacht. Wie kam es denn zum einen, dass du Poetry Slam gemacht hast? Und ich meine, ich habe ein Zitat gesehen, du wolltest schon immer Comedian werden oder Kabarettistin, obwohl du noch gar nicht wusstest, was das ist. Also wie kam es denn dann dazu, dass du entweder zum einen festgestellt hast, was das ist und dass du es cool findest oder dass du überhaupt auf die Idee kamst, dass du in die Richtung möchtest?
Ja, also Slam kam zu mir und das war, wie glaube ich für ganz viele, die damit angefangen haben oder das auch immer noch machen, ein ganz großes Geschenk, weil das so alles, was ich eben gerne gemacht habe, irgendwie miteinander verbunden hat. Also gut, man darf nicht so viel singen, das mache ich ja sonst irgendwie noch gerne, aber allein dieses auf der Bühne stehen, das theatral zu machen, aber auch zu schreiben, das waren Dinge, die habe ich, also seit ich einen Stift halten kann, schreibe ich Geschichten und Gedichte, das ist cool. Wirklich und davor habe ich die halt einfach erzählt und vor mich hingeplappert. Und ich spiele immer schon Theater und ich dachte so, ja, das ist ja genau meine Kunstform und das habe ich eben durch Zufall dann entdeckt und dann wohnte ich zum Glück in München, wo es einfach eine sehr gute Workshop-Szene auch gab und habe dann irgendwie ganz schnell ganz viel von tollen Leuten lernen dürfen auch und ganz viel Auftrittsmöglichkeiten bekommen und bin da echt in dieser Szene so, ja, groß geworden und
cool
wachsen und Bühnenerfahrung sammeln und auch mit allem umgehen lernen, was mich, glaube ich, noch härter getroffen hätte, wenn ich das gleich als Solokünstlerin hätte machen müssen. Und weil man ist ja schon auch immer irgendwie zusammen und man ist auch Gemeinschaft und ich habe ganz viele tolle Freundschaften aus dem Poetry Slam bis heute. Und absurde Erfahrungen auch so. Also ich glaube wirklich, ich habe auch die Ochsentour gemacht.
Ja.
Ganz viel da einfach gelernt. Und das könnten ja sehr viele Leute in unserer Branche von sich sagen. Und sagen es dann irgendwie nicht mehr ab einem gewissen Punkt. Und ich verstehe auch am Anfang, ne, dann habe ich so gedacht, ich will mich doch jetzt gerade woanders positionieren. Warum kommt ihr jetzt immer noch mit Slam daher? Ich mache das doch gar nicht mehr hauptsächlich. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall an einem Punkt zu sagen, ich bin super dankbar für alles, was ich dort lernen durfte und mitnehmen durfte. Und ich mache auch immer noch manchmal Slam, wenn es sich, also ich schreibe auch gerne diese Art von Texten noch, ja. Und wenn gibt oder ich habe jetzt ein Team, machen wir das jetzt wieder so ein bisschen, also das cool. Nach wie vor ganz cool. Und ich habe mit ganz, ganz ernsten lyrischen Gedichten angefangen im Slam. Ich glaube auch das ein bisschen strukturell, weil es wenig weibliche Vorbilder gab, die in der Szene berühmt und anerkannt waren, vielleicht generell, also es waren immer tatsächlich mehr Männer auf den Bühnen, und dann auch noch weibliche Vorbilder, die irgendwie lustige Texte gemacht hätten. Also da wurde es dann ganz dünn. Gab es natürlich und gibt es bis heute und immer mehr.
Ja, aber wird immer mehr. Mhm.
Es war einfach tatsächlich dünn. Und die meisten haben eben das gemacht, was damals auch so ein bisschen verächtlich als Mädchenlyrik wurde. Finde ich ja auch. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, das macht mich wütend. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen dieses, das Vorbild, ich bin eine junge Frau, das muss ich ja irgendwie auch machen. Und ich habe es natürlich gerne geschrieben und ich habe ganz viel verarbeiten wollen müssen dadurch. Habe dann erst nach relativ langer Zeit, nachdem ich eben schon die deutschsprachigen Meisterschaften gewonnen hatte, habe ich mich das erste Mal getraut, wirklich mit lustigen Texten auf die Bühne zu gehen. Obwohl ich, und da schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Bogen, das als Schülerin, also als Jugendliche, total gemacht habe. Also ich war total gerne so Entertainerin und Clown und habe auch das tatsächlich eben immer so gesagt, aber ich wusste überhaupt nicht oder hatte das nicht auf dem Schirm, dass das wirklich ein Beruf ist. Also ich habe dann manchmal so gesagt, ja, wenn ich mein Abi nicht schaffe, dann werde ich Kabarettistin, weiß auch nicht, wo die.
Ja, manchmal erfüllt sich das aber. Ich habe immer gesagt, wenn meine Musical-Ausbildung vorbei ist und ich nicht gleich einen Job finde, gehe ich in eine Eventagentur. Keine Ahnung, wo es herkam. Und dann war ich parallel zum Theaterspielen 3 Jahre Projektleitung in einer Eventagentur, obwohl ich da nicht über einen Hostessenjob. Also manchmal ist es so. Manchmal sagt einem das Universum was in den Kopf und dann spricht man es laut aus und es passiert.
Ja, also wirklich total self-fulfilling prophecy auf so einer.
Ja, mega.
Ich war natürlich Fan, also ich war ein ganz komisches Kind, eine ganz komische Jugendliche und ich habe Sachen angeschaut, also die ganzen Kabarett-Sendungen im Fernsehen rauf und runter und ich war in der Lach- und Schieß-Gesellschaft und habe Programm angeschaut und ich war Fan von Nessie Tausendschön und Tina Teubner und Sebastian Krämer und das war alles so, also das habe ich auch die CDs, ne, da habe ich alle gehört. Deswegen lag das, glaube ich, schon auch nahe oder näher.
Ja.
Und dann ist es auch, das ist zu mir gekommen und auch dafür bin ich dankbar. Also ich habe die lustigen Texte gemacht im Poetry Slam und dann kamen Leute aus der Comedy-Szene auf mich zu und haben gesagt, hey, das brauchen wir immer, also lustige Frauen und so, du bist wirklich lustig, komm zu uns. Und das ist bis heute eine total wichtige Ressource, wenn es mal irgendwie nicht gut läuft oder wenn man mal eine blöde Kritik kriegt zum Beispiel, dass ich mich irgendwie darauf berufen kann, ich habe mich hier gar nicht aufgedrängt, sondern ich gewollt.
Die habe ich geholt. Die habe ich geholt. Ich kann gar nichts dafür.
Ich habe dann schon entschieden und dann habe ich auch heftig wieder ehrgeizig geklopft und versuche bis heute ganz, ganz viel. So, aber ich, ja, also ich finde es total schön, mich daran immer wieder zu erinnern, dass es echt diese Phase gab von wir wollen dich hier haben und wir laden dich ein und dass das sich auch immer wieder erneuert, dass Leute mir das auch neu bestätigen und sagen, das ist, du bist hier richtig und das ist wirklich lustig, was du machst und du hast was zu sagen. Und darüber hat sich mir diese Möglichkeit angeboten. Und dann, ja, hatte ich irgendwie dann ein Bühnenprogramm fertig. Ganz anders natürlich als das, was ich dann wirklich gespielt habe. Was war das? Das war dann fertig. Und dann habe ich super schnell eine Agentur gefunden, was auch ein großer Glücksfall war. Mhm. Und dann sind wir die Reise zusammen angegangen. Natürlich haben wir es groß geplant. Wir stellen mich auf und dann machen wir Premiere und dann geht's richtig ab. Und dann machen wir Premiere im Frühjahr 2020.
Ja.
Super. Und wir wissen alle, was im Frühjahr 2020 passiert ist. Deshalb war es dann doch irgendwie ein holprigerer Start, als wir geplant hatten. Aber es hat sich echt ganz gut gefangen. Und auf eine Art war es vielleicht auch, also nicht nur natürlich, aber es war vielleicht auch gut, bestimmte Zeit und Testlauf auch zu haben für manche Dinge. Ja, und jetzt darf ich das wirklich beruflich machen, davon leben und das ist doch echt, das ist doch wirklich schön.
Ja, das ist wirklich schön und ich finde es auch nochmal schön, dass du das so deutlich sagst, dass da einfach eine Ochsentour auch dahinter ist, ne? In allen Bereichen. Es ist nicht Schnips und wir sind berühmt über Nacht, sondern wahrscheinlich bist du jetzt deinen ganzen Lach- und Schießgesellschaft-Vorbildern mittlerweile auch persönlich begegnet und spielst mit denen auch teilweise zusammen, oder?
Ja, und das ist so unglaublich.
Das glaube ich, ja.
Also es gab auch so ein paar Namen, die habe ich eben von Anfang an auch in der Agentur gesagt. Und gesagt so, oh, wenn ihr irgendwie mich mit denen zusammen buchen könnt, das wäre so toll. Und wenn das dann wirklich passiert ist und es beglückenderweise auch noch so war, dass wir uns irgendwie gegenseitig mochten und mögen.
Ja.
Also das Allergrößte. Und da bin ich dann auch wieder 14 in dem Moment. Ne? Denk so, wie kann das sein?
Ja, geil. Ja, mega gut. Und jetzt hast du ja eben schon erzählt, eine Ochsentour. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, würde mich natürlich interessieren, gibt es einen Moment, wenn du das überhaupt auf einen Moment runterbrechen kannst, in deiner Bühnenkarriere, wo du sagst, daran erinnere ich mich total gerne. Also irgendwie eine Zuschauerreaktion oder irgendwas, was passiert ist, wo du sagst, wenn ich da heute noch dran denke, ich weiß, es ist keine leichte Frage, so ad hoc, aber ein Moment, wo du sagst, daran erinnere ich mich einfach wahnsinnig gerne, das hat mich wahnsinnig berührt.
Tatsächlich auf einen Moment runtergebrochen, das ist mir, glaube ich,
gar nicht, ne? Ja.
Wirklich sowas wie so ein Schatzkästchen, wo ich gerade für die harten Momente versuche, die ganzen großen und tollen Gefühle und Erlebnisse reinzupacken. Und da fällt mir natürlich jetzt sowas ein, wie ich durfte beim Dreisat-Festival spielen und das war wirklich wie Full Cycle oder ich weiß es gar nicht, weil das, also ich glaube, seit ich 13 war, habe ich das angeschaut und das war für mich so, wenn man da ist, also dann hat man alles geschafft. Jetzt weiß ich auch, stimmt gar nicht. Immer noch viel Arbeit, haben wir noch gar nicht alles geschafft. Es gibt noch ganz viel, was man noch schaffen könnte. Aber es war natürlich trotzdem unglaublich, dass ich dann da sein durfte und auch da umgeben war von Vorbildern von früher irgendwie, die da dann natürlich auch gespielt haben. Ja, so, also gerade eben so, das tut mir jetzt auch leid für die ganzen vielen tollen Flinter-Personen, die mir schon wunderschöne Sachen gesagt haben. Da ist auch ganz viel, was in meinem Schatzkästchen liegt und was mich tief berührt. Aber ich muss schon sagen, natürlich macht es besonders viel mit mir, so Gespräche mit Männern, die vielleicht eben auch sogar mit einer kritischen Haltung gekommen sind und wo ich wirklich was transformieren konnte. Und ich weiß eben einen Mann, der nach einem Bühnenauftritt, der ihm gut gefallen hat, hat der mein Sachbuch gekauft.
Mhm.
Und dann ein Jahr später oder so habe ich in derselben Location nochmal gespielt und er kam nochmal und hat das andere Buch gekauft und hat gefragt, ob ich mich erinnere und habe ich natürlich erst nicht und dann hat er aber so, wir hatten uns damals unterhalten und dann kam es mir wieder so und hat gesagt, ja, er hat es tatsächlich gelesen, weil ich ihm damals auch so dieses Versprechen abgenommen habe, ich habe gesagt, so, es wird vielleicht hart, aber bitte halten Sie durch und dann sagen Sie mir das auch gerne. Ja, und dass ihn das tatsächlich, also dass es wirklich hart für ihn war, das fand ich auch cool, dass er das zugeben konnte.
Mhm, voll schön.
Und dass es aber wirklich was mit ihm gemacht hat und er die Welt irgendwie seitdem anders sieht und auch jetzt eben andere Bücher konsumiert und anders mit den Frauen in seinem Leben umgeht. Und da dachte ich, das ist, also es ist einfach wirklich was ganz Großes, was ich so ganz fest in mein Schatzkästchen eingeschlossen habe.
Das kannst du total mit voller Berechtigung tun, weil das wirklich wundervoll ist, weil du wirklich was bewegst mit dem, was du da tust und was du da machst. Und du machst ganz viel, das kann man sehen auf deiner Homepage. Wir verlinken natürlich alles. Und du machst auch immer wieder, das würde ich gerne zum Abschluss noch sagen, du machst tolle Liederabendprojekte. Und die auch immer wieder. Das heißt, du schreibst nicht nur, du bist nicht nur in Anführungsstrichen, und das ist nie despektierlich gemeint, das nur auf der Comedy-Bühne und Kabarettbühne unterwegs, sondern du bist eben auch noch als Sängerin mit diversen Liederabenden unterwegs. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Gibt's einen, wo du sagst, den möchte ich gerne, oder zwei, die möchte ich noch loswerden?
Ja, also upcoming sozusagen, und für mich auch eine große Sache, im November, am 4. November, sage ich, glaube es stimmt.
Wir verlinken die Termine auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, da könnt ihr gucken. Und folgt Fee auf jeden Fall auf den sozialen Medien, da kommt ihr auch.
Ach, das unbedingt. Ja, da freue ich mich auch. Genau, und im November werde ich in Frankfurt am Main im Goethe-Romantik-Museum sein mit Julian Brigadier und Henriette Zahn, einer tollen Liedpianistin, und wir machen zusammen ein Goethe-Liederprogramm, natürlich auch mit feministischem Anspruch. Wie könnte das anders sein? Ich glaube, das wird ganz schön und ganz besonders.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also geht dahin, folgt bitte Fee auf den sozialen Medien. Es lohnt sich jedes Mal, sich was von ihr anzuschauen, egal ob es um ihre Comedy-Sachen geht, ob es um den Gesang geht oder um die wundervollen Bücher. Liebe Fee, vielen, vielen Dank für deine wunderbare Zeit, die du mir jetzt geschenkt hast und die du den Zuhörerinnen und Zuhörern geschenkt hast. Ich hoffe, wir begegnen uns bald wieder. Gibt's noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest?
Ich möchte sagen, vielen Dank, dass du dieses Gespräch so schön geleitet hast und mich, das sehen ja gar nicht alle leider, aber ihr, also du hast mich die ganze Zeit so schön angestrahlt, das war wundervoll. Und ich freue mich total, wenn wir uns tatsächlich auf den sozialen Medien wieder erleben, und ich freue mich übrigens auch, wenn ihr da aktiv seid und auch ab und zu mal was von euch teilt und wirklich mir Hallo schreibt und nicht nur so stumm mitlest. Das finde ich wirklich ehrlich schön, weil ich finde eben, es sind soziale Medien und wir müssen irgendwie in den Austausch gehen. Und kann vielleicht noch sagen, ganz neu, ich habe mich jetzt auch unter die Newsletter-Schreibenden begeben.
Ja, genau. Den verlinken wir auch total gern.
Also das ist ganz brandneu. Könnt ihr schon, die erste Ausgabe könnt ihr bekommen, wenn ihr euch jetzt da anmeldet. Und da bin ich natürlich auch gespannt auf Rückmeldungen, wie das ankommt.
Super. Vielen, vielen Dank, liebe Fee. Und euch noch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer, wo auch immer ihr seid. Und danke, dass ihr zugehört habt, und denkt bei allem, was ihr tut, daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge von Tacheles meets Rampenlicht hat dir gefallen. Dann hinterlass mir gerne eine Bewertung oder schreib mir auch einfach eine kurze Mail. Schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Tacheles meets Rampenlicht, und denkt bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.